Herzlich willkommen im Sei doch nicht besteuert Podcast heute aus New York. Zumindest ich sitze hier. Ja, ich möchte mich schon mal für die amerikanischen Klimaanlagen, die man nicht richtig regulieren kann im Hotelzimmer, entschuldigen. Aber ich hoffe, wir kriegen es trotzdem hin. Hi, Christian aus New York nach Halle.
Ja, das ist doch mal eine Achse, ja. New York, Halle, grüß dich, hallo. Und du musst dich überhaupt nicht entschuldigen, meine Klimaanlage läuft auch immer. Ja, also bei mir herrschen auch amerikanische Verhältnisse, zumindest was die Lufttemperatur angeht. Ja, ich bin ja sowieso ein großer Klimaanlagen-Fan, das sollte sich mehr durchsetzen, finde ich, ja, oder? Wie stehst du das?
Ja, also ist natürlich gerade, wer schon mal in einem Büro ohne Klimaanlage gearbeitet hat, das war mein erstes Büro tatsächlich im Güterbahnhof in Freiburg. Also wer sich in Freiburg selbstständig macht, da gibt es so ein so ein Startup-Hub, will ich es jetzt mal nennen, zumindest für Freiburger Verhältnisse. Und das ist in so einem alten Güterbahnhof. Das Problem ist nur, die haben so ein Glasdach und gleichzeitig keine Klimaanlage. Also vor allem die Monate Juli, August, September waren immer wunderschön da. Da war die erste unternehmerische Errungenschaft, sich dann mal ein Büro mit Klimaanlage gönnen zu können. Aber klar, man startet klein. Und dann war ich aber Gott froh, dass ich da eine Klimaanlage mal hatte.
Ja. Es gibt ja Leute, die auch sagen, man könnte vielleicht auch ein bisschen investieren darin, sich gegen den nahenden Klimawandel zu wappnen, ja, und vielleicht auch da Anstrengungen zu machen, indem man einfach zum Beispiel auch Pflegeheime oder so mit Klimaanlagen ausstattet, anstatt immer nur zu versuchen, nochmal 0,001 Grad irgendwie aufzuhalten. Aber gut, ist ein anderes Thema. Wie läuft's so in New York? Bist du gut eingereist oder hast du vorher noch deine ganzen Memes von J.D. Vance auf deinem Handy gelöscht?
Ich bin gut eingereist, wobei das ist immer natürlich, wenn du da einreist. Ich bin dann nach EWR geflogen, also nicht JFK. Und da hat man mir gesagt, da geht es ein bisschen schneller. Das habe ich jetzt nicht gemerkt. Also die kontrollieren schon ordentlich. Und dann war die Schlange gar nicht so lang. Da habe ich gedacht, naja gut, wird mal schnell durch sein, aber standen dann auch eine gute Stunde da. Und ja, ich glaube, wichtig ist da keine Späße zu machen. Das fällt mir manchmal schwer.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Aber dann, also ich war dann schon fast, vorbei und hat er mich nach meinen, ob ich Social Media mache, gefragt. Ja, und dann habe ich so gedacht, okay, weil du, also habe ich gedacht, ist vielleicht nicht so gut, so zum Einreisen. Andererseits habe ich gedacht, der weiß wahrscheinlich mehr über meine Social Media Aktivitäten als ich selbst. Deswegen habe ich das mal wahrheitsgemäß beantwortet und bin dann aber gut eingereist. Ja, das ist eigentlich auch also gut gemanagt, auch also wenn du da in die Stadt fährst oder mit einem Uber gefahren und dann kannst du dann wirklich das Uber dann praktisch direkt an die Position bestellen und so. Also da kann man sich nochmal was abschauen an diversen anderen deutschen Flughäfen. Ja, aber so, es war, also fast hätte man nicht landen können. Also der Pilot hat gemeint, wäre das Wetter noch mal eine Stunde so geblieben, wie es war. Es gab ja Überschwemmungen in New York und so weiter. Da hätte man nicht landen können, aber wenn der Steuerfabi landet, dann wird das Wetter gut. Und so ist es jetzt auch. Also hier keine Wolke am Himmel, heute wird es 31 Grad warm. Deswegen wollte ich jetzt auch noch ungern die Klimaanlage hier ausschalten. So, genau. Und Lars Klingbeil ist auch in die USA gereist. Der ist mir nachgereist. Dann will sich in Washington vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob er auch nach New York kommt. Also, Lars, falls du das hörst, call me, wenn du ums Eck bist.
Ja, dann, aber der wird ja kein Gespräch mit Trump haben, oder? Sonst wäre ich natürlich sehr gespannt, wie da die Begegnung stattfindet, ob er da auch so souverän ist wie der Merz. Oder?
Aber direkt mit Trump wahrscheinlich nicht. Gehen wir davon aus, mit dem Finanzminister. Ich habe es nur heute tatsächlich auf dem Social Media Kanal von Bundesfinanzministerium gesehen. Ich gehe mal davon aus, er trifft sich dann in Washington mit dem Finanzminister. Ich habe es auch gerade erst, also vor 10 Minuten. Die FAZ hat schon getitelt, irgendwie Klingbeil auf Werbetour in Washington. So, schauen wir nochmal hier live rein. Hier direkt neue Meldung. Ja, mit dem Finanzminister trifft er sich und will unter anderem ausloten, wie verhandlungsbereit die USA im Hinblick auf Stahlimporte und geplante Quotenregelungen sind. Ich
dachte, er will sich noch einen Tipp holen, wie man so Haushaltslücken entgießt. Das ist ja auch noch einiges bei uns, was irgendwie ungeklärt ist. Ich glaube, damit lebt ja die USA auch immer ganz gut, dann last minute noch die Schulden ein bisschen zu erhöhen, um das Defizit dann doch noch stemmen zu können. Mal gucken.
Ja, also mal wohnt auf jeden Fall, glaube ich, wenn man die Mietpreise anschaut, lieber in Berlin als Hauptstadt wie in New York, weil das ist hier schon brutal. Ich bin hier auch durch die Straßen gelaufen und alles, was ja mit Wirtschaft zu tun hat, das interessiert mich ja brennend. Und dann bin ich an jedem Immobilienmakler-Schaufenster bin ich hängen geblieben und habe da mal geschaut, was so eine Wohnung kostet. Und es ist zum Teil schon absurd, also wenn dann irgendwelche 3,5-Zimmer-Wohnungen dann für irgendwie 4 Millionen hier in Soho angeboten werden. Also und auch die Mieten sind hier brutal. Ist echt viel, viel teurer als jetzt beispielsweise in Berlin, wenn man das mal als Referenz zieht. Wobei Berlin jetzt auch für deutsche Verhältnisse relativ, ich glaube, müssen wir nachschauen, aber ich glaube, Freiburg hat selbst höhere Mietpreise als Berlin. Also da ist es noch entspannt bei uns in der Hauptstadt. Weil man muss auf fairerweise sagen, New York ist ja gar nicht die Hauptstadt der USA, bevor wir hier wieder Zuschriften bekommen.
Ja. Ich habe mal auch geguckt, weil ich mich natürlich informieren wollte über die Stadt, in der du unterwegs bist. New York hat die 2 teuersten Kaufpreise für Immobilien der Welt. Ja, nur Monaco ist teurer, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und ist um 188% teurer als Berlin. Also durchschnittlicher Quadratmeterpreis in Berlin 4.800 Euro, wobei das sicherlich der Durchschnitt ist. Ja, wenn man was Schönes haben will, braucht man damit, glaube ich, nicht anfangen. In einer guten Lage und so, aber in New York sind es durchschnittlich knapp 14.000 Euro. Also schon ein bisschen teurer.
Ja, heute soll es ja auch mal um den Grundstückshandel gehen. Und insbesondere um den gewerblichen Grundstückshandel, weil manche verkaufen da entspannt im Privatvermögen da das ein oder andere Grundstück. Und das ist nicht immer nur rein privat, vielleicht nochmal die Grundlage. Es gibt eigentlich im Privatvermögen 3 Möglichkeiten, steuerfreie Immobilien zu verkaufen. Es sind irgendwie immer nur 2 im Umlauf. Also die bekanntesten sind, wenn man jetzt eine Immobilie vermietet hat, dann kann man sie nach Ablauf von 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Was weiß ich, ich habe die seit 2014 vermietet, dann kann ich sie jetzt im Jahr 2025 steuerfrei auch mit Gewinn verkaufen. Dann, wenn ich sie vermietet habe und nochmal selbst einziehe, dann muss ich 3 Jahre drin gewohnt haben, aber nicht volle 3 Jahre, sondern 3 Kalenderjahre. Also beispielsweise, wenn ich 2023 eingezogen bin im Dezember, dann 2024 das komplette mittlere Jahr drin gewohnt habe, dann kann ich sie zumindest in der Theorie dann am 2. Januar 2025 wieder steuerfrei verkaufen. Also im Extremstfall muss ich nur 1 Jahr und 2 volle Tage drin gewohnt haben. Und dann gibt es noch einen 3. Fall, der steht auch im Gesetz. Allerdings wird der irgendwie nicht beachtet. Und zwar, wenn man jetzt was gekauft hat und ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat, seit dem Kauf oder eben der Herstellung, wenn man es selbst gebaut hat, dann kann man auch jederzeit steuerfrei verkaufen. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Wenn man jetzt irgendwie 3 Tage da drin gewohnt hat und dann flippt man das Gebäude weiter, dann kann das Finanzamt schon mal sagen, ja gut, also ich weiß jetzt nicht, ob das nicht schon mit Verkaufsabsicht gebaut wurde. Aber steht auch im Gesetz, wenn man jetzt beispielsweise das gut begründen kann, man muss irgendwie nach 9 Monaten den Job wechseln, muss da wegziehen, man hat einen vernünftigen Grund, dann kann man auch unter diesen, in Anführungszeichen, 3 Jahren das steuerfrei verkaufen, wenn man eben seit Kaufanschaffung es ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat. Genau, das mal so die Grundlagen im Privatvermögen.
Ja, lass uns das doch gleich nochmal für die GmbH weitermachen. Bei der GmbH sieht es ja ähnlich gut aus, also nicht ganz so gut, aber es gibt andere Vorteile bei der GmbH. Wenn du eine GmbH in der GmbH kaufst und dort vermietest, hast du ja den Vorteil, dass du die erweiterte Kürzung für Grundstücksunternehmen nutzen kannst. Das heißt, du kannst die Immobilie vermieten und musst auf die Mieteinnahmen nur die Körperschaftssteuer zahlen, also nur 15%, und die Gewerbesteuer fällt weg. Und dasselbe gilt auch, wenn du die Immobilie dann verkaufst, dann würdest du auf den Verkauf auch nur 15% zahlen. Aber hier ist ganz wichtig, das ist, das wissen viele nicht und das sollte man auf keinen Fall übersehen. Wenn man die letzte Immobilie verkauft, ja, dann zahlt man 30%. Dann zahlt man also auch Gewerbesteuer, weil man ja dann mit dem Verkauf der letzten Immobilie keine GmbH ist, die ausschließlich Grundstücke vermietet und zu Verpachtungszwecken nutzt. Das heißt, dann wird es richtig problematisch. Also muss man eben aufpassen, dass man vielleicht im Zweifel immer noch irgendeine kleine Einheit, eine Garage oder was weiß ich, immer übrig hat bei der GmbH, damit man die letzte Immobilie noch mit 15% Steuer ausschließlich verkaufen kann und nicht in 30% rutscht. Und da gibt es ja auch ganz wilde Urteile, dass man dann vielleicht da genau guckt, ne? Man hat alles zu einem Tag verkauft oder zu einer gewissen Uhrzeit, dass die eine Immobilie um 24 Uhr, die nächste um 0 Uhr, ja, die um 0 Uhr verkauft wurde, ist dann steuerpflichtig, weil um 24 Uhr die vorletzte verkauft wurde. Also völlig verrückt, da sollte man sich am besten ein bisschen vorbereiten. Ja, aber man kann ja festhalten, dass das in beiden Sphären, also sei es jetzt auf Ebene der GmbH oder auch privat, schon ganz schöne Vorteile sind. Ja, so Immobilien, das macht schon Spaß, glaube ich, die zu halten und zu verkaufen.
Ja, im Privatvermögen noch mehr wie in der GmbH. Da gibt es ja die Möglichkeit, es komplett steuerfrei zu verkaufen. Bei der GmbH gibt es noch die 6b-Rücklage.
Stimmt, ja.
Jetzt beispielsweise ein Gebäude mit 500.000 Euro ja, Gewinn verkauft, dann kann man auch in der GmbH das, jetzt nicht steuerfrei, aber zumindest mal steuerverschieben, dann in eine 6b-Rücklage bilden und kann dann ein anderes Gebäude beispielsweise kaufen. Da mindert sich dann die Abschreibung. Also so ganz so schön ist es nicht, aber wenn man nicht sofort das Geld ans Finanzamt für den Verkauf zahlen will, dann kann man in der GmbH noch eine 6b-Rücklage bilden, aber so ganz, ganz steuerfrei. Das geht dann wirklich nur im Privatvermögen und da muss man eben auch aufpassen, dass es eben dann kein gewerblicher Grundstückshandel wird, weil da gibt es nicht nur beim Verkauf Nachteile, sondern gegebenenfalls dann auch bei der Vermietung.
Ja. Ja, du hast das Stichwort schon genannt, gewerblicher Grundstückshandel, das ist ja hier heute unser Thema. Und die Frage ist ja, diese tollen Steuervorteile, die wir gerade genannt haben, haben die denn auch Grenzen? Ja, kann ich jetzt einfach 10 Immobilien beispielsweise dann verkaufen oder nicht? Und was ist, wenn ich zum Beispiel einige Immobilien ganz lang halte, manche aber vielleicht relativ schnell wieder verkaufe? Wie bin ich dann eigentlich einzuordnen? Wann rutsche ich denn eigentlich in diese Gewerbepflicht, in die Gewerbesteuerpflicht und wann wird es dann auch schmerzhaft für alle anderen Immobilien vielleicht? Das ist heute das Thema und ich finde es super spannend und ist auch gar nicht so trivial und natürlich in der Praxis auch äußerst relevant, ja. Ich würde vorschlagen, wenn das auch für dich passt, bevor wir genau sagen, wann man denn jetzt in diese Gewerblichkeit rutscht, lass uns doch nochmal besprechen, was sind eigentlich die Nachteile, wenn man als Immobilienhalter, Vermieter oder auch Immobilienveräußerer in diese Gewerblichkeit rutscht. Soll ich das einfach mal aufzählen?
Gerne, gerne.
Ja, also der erste große Nachteil ist ja, dass man gewerbesteuerpflichtig wird mit den Mieteinnahmen. Da könnte man jetzt sagen, na gut, als Privatperson tut mir das nicht dolle weh. Das ist ja wie beim Einzelunternehmer. Da kann ich halt die Gewerbesteuer, die ich zahle, kann ich ja anrechnen auf meine Einkommensteuer. Und da kommt es dann auf den Gewerbesteuerhebesatz an. Bis zum Hebesatz von 400% kann man das vollständig anrechnen. Die großen Gemeinden jetzt wie Berlin oder München oder so, die haben, oder Hamburg, haben höhere Hebesätze. Da kann man dann nicht alles anrechnen. Da bleibt am Ende eine zusätzliche Belastung von 2-3% übrig durch die Gewerbesteuer. Also könnte man jetzt sagen, okay, das ist nervig, aber tut einem erstmal steuerlich nicht weh. Aber damit einhergehend entsteht natürlich auch ein steuerliches Betriebsvermögen, wenn man gewerblicher Grundstückshändler wird. Das heißt, man halt hält die Immobilien nicht mehr privat und kann sagen, ja, das ist mein Privatvermögen, das kann ich, wie schon gesagt, nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen, sondern es ist dann Betriebsvermögen und damit kann ich es nicht mehr steuerfrei nach 10 Jahren verkaufen. Und das Problem ist, wenn man an dem Betriebsvermögen mal was verändert, ja, wenn man da vielleicht was übertragen will an Kinder, vorweggenommene Erbfolge und da nur einen Teil übertragen will. Also das wird dann alles ein bisschen komplizierter, als das bei dem Privatvermögen möglich ist. Das heißt, da gehen auch andere steuerliche Risiken mit einher. Ja, dann haben wir das Thema, dass natürlich, wenn man unterstellt bekommt oder die Kriterien auf einen zutreffen, dass man gewerblicher Grundstückshändler ist, naja, dann ist man Gewerbetreibender, dann muss man seinen Gewinn nicht mehr nach der Einnahmenüberschussrechnung ermitteln, sondern oder nach Vergleich Einnahmen abzüglich Ausgaben, sondern es geht um gegebenenfalls eine Bilanzierung. Und dann würde man vielleicht sagen müssen, naja, Moment mal, diese Grundstücke, die du jetzt gekauft hast und entwickelst, du bist ja ein gewerblicher Grundstückshändler, die kannst du ja gar nicht mehr abschreiben, weil wir gehen ja davon aus, dass du die weiterverkaufen willst und deswegen kannst du gar keine laufende Abschreibung geltend machen, sondern das Ganze ist dann bei dir sogenanntes Umlaufvermögen und wir können gar keine Abschreibung mehr bei dir ansetzen. Das sind vielleicht jetzt mal für die Privatpersonen so die größten Szenarien, die jetzt schon ziemlich dramatisch sind. Für die GmbH ist es aber ähnlich schlimm, weil wenn man da eben auch noch in dieser GmbH, die vielleicht Grundstücke vermietet, wodurch man dann nur 15% Steuern zahlt, wenn diese GmbH dann eben auch noch gewerblicher Grundstückshändler wird unter gewissen Umständen, dann fällt für die ganze GmbH in der Regel dann diese Befreiung für alle Immobilien weg, weil man muss eben ausschließlich Immobilienvermieter sein und man darf kein Händler sein, ja. Das ist die Bedingung, dass man diese 15% Steuerpflicht bekommt. Ansonsten zahlt man 30% Steuern bei der GmbH. Also das ist natürlich bei der GmbH besonders schlimm, wenn man dann auch noch mit verschiedenen Projekten zum gewerblichen Grundstückshändler wird, dass man dann eben gegebenenfalls für alle Objekte diese höhere Steuer zahlt, ne? Weil man dann plötzlich auch Gewerbesteuer zahlen muss, die man nicht anrechnen kann und die man vorher gar nicht zu zahlen hatte.
Absolut. Soll man zu den Voraussetzungen für einen gewerblichen Grundstückshandel kommen?
Ja.
Der berühmten 3-Objekt-Grenze.
Genau.
Hat man vielleicht schon mal gehört, wenn man mehr als 3 Objekte, können auch Eigentumswohnungen sein, also müssen jetzt nicht 3 Häuser sein, also Vorsicht, jetzt nehmen wir an, man hat ein Haus, da sind irgendwie 4 Eigentumswohnungen drin mit einer Teilungserklärung und man verkauft diese 4 Eigentumswohnungen, dann sind es auch mehr als 3 Objekte innerhalb von, wichtig, 5 Jahren nach eben, ja, der Anschaffung beziehungsweise mal gebaut hat, dann der Herstellung beziehungsweise Modernisierung, wenn man das mit Veräußerungsabsicht dann verkauft, diese 3 Objekte innerhalb von 5 Jahren, dann muss man aufpassen und da fragt man sich, ja, ich habe schon mal ein bisschen angesprochen, was ist überhaupt so ein Objekt bei dieser 3-Objekt-Grenze und jede wirtschaftliche Einheit, also wirklich kann auch eine Eigentumswohnung sein, selbst wenn es eine kleine Eigentumswohnung ist. Es können ja sogar wie Garagen sein, Christian.
Ja, genau. Das ist für viele dann natürlich völlig unerklärlich. Ja, die gehen vielleicht zum Notar, verkaufen ihre 4 Eigentumswohnungen im selben Haus in einer Notarurkunde an ein und denselben Käufer und dann sagen die, ja, ist doch kein Problem. Ich habe ja nur, war ja einmal beim Notar, habe an eine Person was verkauft. Ich bin ja kein Händler, ne? Aber wenn diese 4 Eigentumswohnungen grundbuchrechtlich getrennt sind, werden die als Einheit gewertet und man wird eben dann vom Finanzamt als gewerblicher Grundstückshändler eingestuft mit der Folge, dass man dann eben nicht mehr steuerfrei verkaufen kann gegebenenfalls oder Gewerbesteuer zahlen muss. Also ziemlich problematisch. Diese 3-Objekt-Grenze, ja, die steht ja jetzt nicht so richtig im Gesetz. Also da gibt es ja kein Gesetz, wo drin steht, wenn du mehr als 3 Grundstücke innerhalb von 5 Jahren verkaufst, dann passiert das, ne? Das gibt es ja so nicht, sondern das hat sich ja die Finanzverwaltung auf Grundlage der Rechtsprechung, hat es ja diese, da gibt es, glaube ich, ein BMF-Schreiben, ne, wo das eben drin steht letztendlich, dass das Finanzamt davon ausgeht, wenn du mehr als 3 Objekte in 5 Jahren verkaufst, bist du ein gewerblicher Grundstückshändler. Das ist natürlich auf der einen Seite gut, dass man sich so ein bisschen dran orientieren kann, aha, wenn ich das überschreite, dann wird das Finanzamt wahrscheinlich das machen, ja, also mich als Grundstückshändler einordnen und dann habe ich entsprechende Nachteile. Das heißt natürlich auch, wenn man weniger als 3 Objekte innerhalb von 5 Jahren verkauft, kann ich mich dann schon eher darauf verlassen, gibt noch Ausnahmen, zu denen kommen wir gleich, dass mich das Finanzamt damit in Ruhe lässt und davon ausgeht, dass ich die verkauft habe, okay, weil ich noch nicht 10 Jahre rum hatte, muss ich zwar Einkommensteuern zahlen, aber ich muss jetzt irgendwie nicht Gewerbesteuer und so weiter abführen. Und gleichzeitig könnte man aber sagen, na gut, nur weil das Finanzamt, die Finanzverwaltung sich da so eine Drei-Objekt-Grenze ausdenkt, solange das nicht im Gesetz steht, interessiert mich das ja überhaupt nicht als Steuerpflichtiger. Ja, und in diesem, also da ist natürlich auch was dran an dieser Ansicht, weil nur weil das in der Verwaltungsanweisung steht, ist es ja noch nicht, das ist ja nicht, was Gesetz ist, ist natürlich eine Auslegung und man kann natürlich auch im Einzelfall sagen, ja gut, das steht da vielleicht drin, Drei-Objekt-Grenze. Ne? Ich habe mehr als drei Objekte in 5 Jahren verkauft, aber ich habe hier besondere Argumente vorliegen, warum das bei mir nicht gilt. Ja, also das könnte dann eigentlich auch funktionieren, sich so davon wiederum frei zu argumentieren. Das muss man vielleicht auch wissen. Ne?
Ja, wenn man Branchenkenntnisse hat, dann kann es ja auch sein, dass es dann auf 10 Jahre verlängert wird. Ist ja dann kein, sagen wir mal, starres Fristmerkmal, die 5 Jahre, sondern Indiz. Und dann kann es durchaus sein, dass es auch beispielsweise dann auf 10 Jahre ausgeweitet werden kann.
Das würde jetzt auf uns wahrscheinlich nicht zutreffen,
Nee,
mit
du weißt
Branchenkenntnis.
nicht,
Da musst du,
wie
glaube ich, schon
viel
so.
Immobilienhandel du machst, aber ich nicht so viel.
Ja, richtig, ne? Aber ich glaube, selbst wenn du im Immobilienhandel tätig bist, aber ansonsten jetzt, keine Ahnung, Kaufmann oder so bist, da musst du dann halt schon, keine Ahnung, hauptberuflich als Bauingenieur bei arbeiten oder so, ne? Und nebenbei selbst Immobilien entwickeln, damit dann diese Frist verlängert wird. Ich glaube, da muss man wirklich schon sich in diesem Metier sehr gut auskennen. Und es reicht nicht, dass man eben ein Kaufmann ist, der dann versucht, da Immobilien hin und her zu traden, ja.
Aber es kann ja sogar sein, dass man mit einem Haus schon da reinrutscht, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, von seinen Kumpeln einen Bauauftrag bekommt und sagt, ich hätte gern irgendwie, was weiß ich, schwarze Marmorbäder drin, eine Einfahrt mit irgendwie drei goldenen Lampen und so weiter und so fort. Und man baut es praktisch schon so, dass der künftige Käufer es dann genauso abkaufen würde, ja, und begleitet es dann eng. Dann kann es auch sein, dass man mit einem einzigen Objekt schon einen Gewerbebetrieb begründet. Also man kann jetzt nicht, wenn man jetzt Bauunternehmer ist, sagen, ja mein Gott, dann baue ich jetzt halt mal irgendwie drei Objekte. Passiert schon nichts, wenn ich das irgendwie ja, mit Erwerber Absicht schon kaufe, das kurzfristig finanziere und eben ja alles so mache, was so ein gewerblicher Grundstückshändler so macht, dann kann auch ein einziges Haus beispielsweise schon einen Gewerbebetrieb begründen.
Ja, ist ja aber irgendwie auch naheliegend, oder? Also nachvollziehbar, weil da liegt ja dann eher so dieses Dienstleistungsargument, ne? Du beauftragst mich für dich, das Haus schön zu machen. Wenn das der Job ist, dann ist man halt eher Gewerbetreibender und nicht Privatier, der versucht, möglichst langfristig die Früchte aus dem geschaffenen Eigentum zu ziehen. Das ergibt dann schon Sinn. Aber da muss man natürlich auch gut aufpassen, ne? Wie du es schon auch gesagt hast, der Klassiker ist ja auch noch kurzfristige Finanzierung. Ja, wenn man jetzt irgendwie Darlehen aufnimmt, klassischerweise Immobiliendarlehen laufen ja 15, 20 Jahre. Ja, und wenn man aber sagt, okay, das ist endfällig in 3 Jahren, dann würde mir als Finanzamt das natürlich auch leicht fallen, zu sagen, na Moment mal, warum, wenn du das langfristig halten willst, das Objekt, was du ja hier behauptest, indem du es nicht als Gewerbebetrieb deklarierst, warum machst du denn dann so eine Finanzierung, die in 3 Jahren endfällig ist? Ne? Da muss man natürlich dann gute Gegenargumente haben oder sich gefallen lassen, als Gewerbetreibender eingeordnet zu werden.
Absolut. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, dann verkaufe ich doch einfach die Gesellschaft und nicht die einzelnen Objekte, beispielsweise mit der Personengesellschaft. Wie sieht es denn da aus?
Ja, naja, da gibt es ja, kommt drauf an, was man für eine Gesellschaft hat. Ne? Wenn du jetzt über Personengesellschaften sprichst, da haben wir ja dieses Transparenzprinzip. Das heißt, die Gesellschaft ist zwar für sich juristisch nach außen hin eigenständig, tritt die auf, ja, als GbR beispielsweise oder jetzt eGbR, eingetragene GbR. Oder vielleicht auch GmbH und Co. KG oder so, da gibt es ja verschiedene Rechtsformen. Aber steuerrechtlich wird das ganze Konstrukt natürlich als transparent betrachtet. Das heißt, was in dieser Personengesellschaft passiert, wird den Gesellschaftern zugerechnet. Und dementsprechend werden natürlich diese Beteiligungen ja dann auch als Zählobjekt bei dem Gesellschafter gewertet. Und wenn man jetzt da eben wirklich auch umfassend beteiligt ist, also mehr als 10% an dieser Personengesellschaft oder der Gesellschaftsanteil, den man hat, mehr als 250.000 Euro ausmacht, dann kann wirklich die Gewerblichkeit der Gesellschaft auch auf einen selbst abfärben. Das heißt, da muss man dann auch so ein bisschen schauen, wie stark ist man da involviert in dieser Gesellschaft und also ist die Gesellschaft selbst gewerblich tätig, weil die selbst ausreichend Zählobjekte verkauft, dann wäre die eben gewerblich und dann wäre entsprechend auch diese Beteiligung gewerblich und gegebenenfalls muss man das eben bei sich dann auch mit als Zählobjekt gelten lassen, wenn die Gesellschaft Objekte verkauft. Also so richtig viel bringt es nichts, ne, mit der Personengesellschaft. Und bei Kapitalgesellschaften dürfte es diesen Durchgriff nicht geben, ja, dass das bei einem mitzählt, außer es ist vielleicht dann eine Betriebsaufspaltung gegeben, dann vielleicht schon, aber da hat man dann schon so eine gewisse Abschirmwirkung, bin ich zumindest der Meinung. Ich habe jetzt das nicht konkret nochmal nachgelesen vorher, aber ich glaube schon, die GmbH dürfte einen da insoweit schützen. Aber das ist ja eigentlich auch unüblich, dass man dann so im kleinen Stil eine Grundimmobilien GmbH nach der anderen verkauft.
Jetzt ist natürlich die große Frage, wenn man jetzt länger als 10 Jahre vermietet hat und dann eben in der Steuerfreiheit wäre im Privatvermögen, da könnte man auf die Idee kommen, aber wenn ich jetzt irgendwie nach 11 Jahren, 12 Jahren, 13, 14 Jahren die Immobilien verkaufe, dann rutsche ich auch in den gewerblichen Grundstückshandel. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der 30 Objekte auf einmal verkauft hat, aber da hat das Finanzamt keinen gewerblichen Grundstückshandel gesehen, weil jedes einzelne Objekt im Privatvermögen gehalten wurde und länger als 10 Jahre vermietet wurde. Also dementsprechend würde ich jetzt mal sagen, wenn man es im Privatvermögen länger als 10 Jahre vermietet hat, das also ein privates Veräußerungsgeschäft ist, was aber nicht der Versteuerung unterliegt, dann bin ich raus und dann kann ich auch keinen gewerblichen Grundstückshandel auslösen. Wie siehst du das?
Ja, genau, also diese 10 Jahre sind, das hat eigentlich der BFH auch immer wieder gesagt, sind wirklich die oberste Grenze. Ja, also wenn du 10 Jahre hältst, dann geht man echt davon aus, du machst das, weil du privat die Immobilie langfristig nutzen willst. Ich meine, überleg mal, 10 Jahre ist ja auch ein langer Zeitraum. Was weiß ich denn, was 2015 war und was ich da für Überlegungen hatte, dann hat man ja auch 10 Jahre vermietet im besten Fall, ja. Das heißt, da kann man dann eigentlich nicht mehr ran als Finanzamt. Aber die Zwischenzeit ist natürlich auch spannend. Ja, wir haben ja gerade gesagt, diese 5 Jahre ist ein Indiz. Also wenn man diese 5 Jahre rum hat, dann kann man schon recht sicher sein. Oder dann hat man zumindest, ist vielleicht eher das Finanzamt in der Beweislast. Ansonsten würden die wahrscheinlich eher unterstellen, hey, unter 5 Jahre, mehr als 3 Objekte, da prüfe ich gar nicht weiter, klassischer gewerblicher Grundstückshandel, ne? Und wenn man da ein bisschen drüber kommt über die 6 Jahre, dann geht es natürlich über die 5 Jahre, dann muss man natürlich schon überlegen, okay, gibt es da vielleicht, wie viele Immobilien waren das jetzt? Ja, und da gibt es auch gerade ein spannendes Urteil, das hat uns auch dazu veranlasst, diese Folge vielleicht überhaupt zu machen. Das ist der BFH-Beschluss vom 20.03.2025, wer da nochmal nachlesen will. Da hat eine GmbH 15 Objekte im 6. und 8. Jahr nach dem Erwerb verkauft. Ja, also 15. Wir haben ja immer mehr als 3 gesprochen und mehr als 15 ist natürlich auch schon mal eine Hausnummer. Wenn man das als Finanzbeamter auf dem Tisch hat, dann überlegt man vielleicht auch, könnte es vielleicht doch steuerpflichtig sein. 15 sind ja doch ganz schön viel und dementsprechend haben die hier auch gesagt, also sorry bei allem guten Willen, ja, das sind 15 Objekte, die ihr verkauft habt. Ihr habt sie zwar 6 oder 8 Jahre überwiegend vermietet, aber das sind so viele, da hättet ihr schon 10 Jahre warten müssen. Da gehe ich mal davon aus, ihr habt die auch gekauft, um schon diesen möglichen Verkauf im Kopf zu haben und ich behandle euch als Gewerbetreibende. Und die haben natürlich dagegen geklagt und hatten auch echt ganz gute Argumente. Ich kann ja mal vortragen, also da gab es einen plötzlichen Tod eines Gesellschafters, woraufhin es Liquiditätsbedarf gab. Ich vermute mal, da sollten Erben dann ausgezahlt werden. Man hat diese Immobilien, das waren Mehrfamilienhäuser, ganz brav vermietet und die Finanzierung, die man ursprünglich aufgenommen hat, hatte man einfach beibehalten. Man hat jetzt nicht groß umfinanziert, man hat das nicht in Eigentumswohnungen aufgeteilt, man hat keinen Makler beauftragt. Und ja, hat ihm gesagt, das Finanzamt hat Unrecht. Wie bei uns ist das ganz eindeutig kein gewerblicher Grundstückshandel. Und das hat der BfH dann auch nochmal so, also hat das letztendlich auch so gesehen und hat eben gesagt, diese 3-Objektgrenze, die da aus diesem BMF-Schreiben stammt, das ist ein Indiz, das kann das Finanzamt sozusagen als Orientierungshilfe in die Welt setzen, aber das ist dann nicht zwingend, wenn man das eben überschreitet, selbst wenn man hier vielleicht gewisse Branchenkenntnisse hat, was bei der GmbH vielleicht nicht zu verneinen war, weiß ich jetzt aber nicht, muss man im Einzelfall schon noch immer noch prüfen. Und entscheidend ist eben, ob man irgendwie nachweisen kann, hat die Person, als sie das Grundstück gekauft hat, schon irgendwo eine gewisse Veräußerungsabsicht gehabt und kann man die nachweisen. Und hier in diesem Urteilsfall war es eben so, dass man nichts entdecken konnte, was irgendwie dafür gesprochen hat, diese Immobilien noch marktgängiger zu machen, also noch attraktiver, um sie dann mit einem höheren Preis weiterverkaufen zu können. Ja, wie gesagt, Aufteilung, Sanierung, irgendwas. Und dann hat der BfH hier eben auch gesagt, wir machen da, brauchen da gar keine mündliche Verhandlung machen, einstimmige Entscheidung, let's go, wir sind damit durch, ja.
Ja, jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, ja, wenn diese Grenzen nicht starr sind, dass man natürlich dann schon nochmal auch bei der 3-Objekt-Grenze oder gar bei dem 5-Jahres-Zeitraum das auch beim Finanzamt oder Finanzgericht oder dann im härtesten Fall beim BfH runterhandeln kann, dass man da nicht reinrutscht, vielleicht auch sogar im Privatvermögen. Das sieht man ja eigentlich an dem Urteil, dass diese Grenzen nicht so fix sind, wie sie scheinen.
Ja, man muss natürlich wie immer dann gut dokumentieren, ja, man muss eben versuchen, bestimmte Dinge zu vermeiden. Ich habe es gerade erwähnt, ja, was man eben nicht machen darf. Und eben vielleicht am Anfang auch gut dafür sorgen, dass man nachweist, dass man eben langfristig diese Immobilie halten will. Beispielsweise durch langfristige Finanzierung, die man eben aufnimmt oder einen entsprechenden Businessplan, woraus sich ergibt, dass da eben eine langfristige Vermietungsabsicht schon besteht. Ja, das ist ganz interessant. Es gibt noch ein anderes anhängiges Verfahren. Das ist vom das Aktenzeichen Römisch 3 R12 aus 22. Da geht es um einen ähnlichen Fall. Da wurden 5 Objekte veräußert, aber hier wird eben gesagt, nee, also wir haben hier eine langfristige Finanzierung und wollten überhaupt nicht veräußern. Das hat sich dann später ergeben, das wird dann die nächste Entscheidung sein, die der BfH da fällen wird. Bin mal gespannt, wie die dann ausgeht. Aber das scheint ja schon so ein bisschen möglich zu sein, eben auch durch gute Nachweise zu zeigen, hey, ich bin kein gewerblicher Händler. Und das ist, glaube ich, auch gut so, weil die Folgen sind ja schon dramatisch, ja.
Ja, vielleicht kommt dann mal noch ein neues BMF-Schreiben dann raus, wenn der BfH jetzt da gefühlt hier, also alles kippt, ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber das so ein bisschen relativiert, vielleicht kommt da auch nochmal zum gewerblichen Grundstückshandel ein neues BMF-Schreiben. Da haben wir es hier im Podcast schon mal prophezeit, wie so vieles. Genau. Ja.
Ja, ist ja auch problematisch, vielleicht nur um das nochmal zu sagen, ja, wenn du dann jetzt plötzlich als gewerblicher Händler eingestuft wirst, dann musst du ja wirklich, dann giltst du ja nicht ab diesem Zeitpunkt der Einstufung als gewerblich, sondern eben eigentlich von Anfang an, ja. Das heißt, da muss ja alles auf Null gedreht werden. Also jede Abschreibung, die du geltend gemacht hast, muss zurückgezahlt werden, weil man ja davon ausgeht, du verkaufst das Objekt wieder. Das heißt, kannst du dann erst den Steuervorteil nutzen, wenn du das Objekt wieder verkaufst. Du musst von Anfang an Gewerbesteuer zahlen. Und das Problem ist, dass man eigentlich dann erstmal davon ausgeht, im Zweifel, naja, wenn so ein gewerblicher Händler, wenn der mehrere Immobilien hat, fallen halt alle mit in diesen Gewerbebetrieb. Man muss natürlich dann vielleicht auch nochmal so ein Hinweis, weil ich auch schon gesehen habe, dass das zu großen Problemen führen kann. Man muss natürlich, wenn man, du hast vielleicht ein Einfamilienhaus, was aufgeteilt ist, wo 10 Eigentumswohnungen sind, die du verkaufen willst kurzfristig, aber 2 willst du auch langfristig behalten, ja. Dann würde natürlich, wenn man vielleicht selbst auch baut und so, dann ist natürlich relativ klar, dass man gewerblich tätig ist, wenn man selbst das ganze Bauprojekt auch managt und da gar nicht, also im Einzelnen die Gewerke beauftragt und so weiter, ne, und jetzt gar kein Bauherren beauftragt, sondern da sehr, sehr operativ auch selbst mit drin ist. Und plötzlich verkauft man vielleicht 8 und 2 behält man, ne? Und dann ist es natürlich ganz wichtig zu sagen, hey, diese 2, die ich langfristig behalten will, die gehören niemals zu diesem Gewerbebetrieb. Weil ansonsten, wenn die da einmal mit drin sind, kriegt man die natürlich nicht mehr so schnell raus. Ja, dann ist das ja irgendwie auch immer eine Entnahme oder so, die dann auch teilweise steuerpflichtig wäre. Also muss man hier dann auch genau aufpassen, das Ganze gut zu trennen, ja, wenn es entsprechend solche Trennungen gibt.
Yes. Ja, dann fällt ja noch was ein, aber ich glaube, wir haben schon mal gut die aktuellen Entwicklungen und die Voraussetzungen für einen gewerblichen Grundstückshandel jetzt durchgesprochen.
Ich bin gespannt, vielleicht noch ein Hinweis, das hatte ich irgendwie so am Rande bekommen. Es ist ja aktuell in gewissen angespannten Mietmärkten, glaube ich, nicht erlaubt, Mehrfamilienhäuser aufzuteilen in Einfamilienhäuser. Hm. Ich glaube, da gibt es ein Gesetz, da weiß ich jetzt aber auch gar nicht, ob das schon wieder beschlossen ist oder nicht, was irgendwie ausläuft Ende 25. Und ich meine, dann dürfte man gegebenenfalls Mehrfamilienhäuser wieder aufteilen und verkaufen. Das wäre spannend, ob dann hier nochmal das Thema gewerblicher Grundstückshandel in der Praxis auch mehr eine Rolle spielt, weil man einfach dann durch dieses weggefallene Gesetz, das wieder lukrativer wird, diesen Schritt oder überhaupt möglich wird. Und das ist ja oft lukrativ, nicht das Gesamte zu verkaufen, sondern viele Einheiten. Aber wie man sieht, steuerlich jetzt nicht so ganz ohne. Ne?
Absolut. Ja, jetzt schauen wir mal, was der BfH so macht, ob vielleicht noch ein neues BMF-Schreiben kommt. Aber wir hören uns auf jeden Fall dann nächste Woche wieder. Dann sitze ich wieder in Freiburg. Und du wahrscheinlich noch in Halle, gehe ich mal davon aus.
Ich denke schon, ja.
Sehr gut. Wunderbar. Christian, also in diesem Sinne.
Schöne Zeit noch, ja.
Danke dir. Dann, mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.